Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Düstere Plauschichten, wie fast immer. Mit dem guten alten Lazy Luke und mit mir Meister S. Schönen guten Tag.
Ja, moin moin in die Runde, auch von mir.
Wir haben es endlich mal wieder geschafft zusammenzufinden und bewegen uns in gewisser Weise in klassischen Bahnen insofern, als dass wir ein höchst seltsames Erlebnis heute ins Auge fassen werden. Und nachdem wir beim letzten Mal ja gewissermaßen die Nuts and Bolts Aspekte des UFO-Themas ein bisschen wieder in den Blick genommen haben mit unserer Besprechung von dem Film The Age of Disclosure, wo es ja eigentlich nur um Nuts and Bolts UFOs sozusagen geht, beziehungsweise die Frage, haben die Amis welche eingesammelt, etwas lapidar heruntergebrochen. Ist es doch mal wieder interessant, in die Bereiche des Themas zu gehen, die ich persönlich, ich wollte jetzt sagen, für wichtiger erachte, aber das ist eigentlich nicht der richtige, das ist eigentlich nicht genau das, was ich sagen möchte. Ich sag mal so, eigentlich für breiter und für das Thema aussagekräftigere Bereiche uns bewegend. Ich glaube, jetzt hat der eine vom Satz nicht zum Anfang gepasst, aber das ist nicht so schlimm. Also Leute, ich musste gerade schneiden, weil ich mich total verhaspelt habe. Was ich sagen wollte ist, heute gehen wir in die Ecke des UFO-Themas, in der ich mich ein bisschen wohler fühle und in der eher Skurrilitäten ihren Platz haben. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht in abwertender Weise, sondern andersherum geradezu interessierter Weise. Und zusätzlich gehen wir mal wieder nach Europa. Also heute eine seltsame, eventuell UFO-bezogene, zumindest in der Eigeninterpretation UFO-bezogene Geschichte, die passiert sein soll um 2000 herum, beziehungsweise genauer am 21.06. muss es eigentlich sein, denn es wird Midsommer erwähnt. Mhm. Und Turn of the Millennium wurde, glaube ich, erwähnt. Also nach meinem Verständnis müsste es dann ja der 21.06.99 sein, oder? Würdest du das dann als 21.06.2000 interpretieren?
Oh, da können wir jetzt noch einen Exkurs machen, der wieder alle stressen wird, aber ist nicht eigentlich, das Millennium beginnt ja mit 2001 technisch. Das war doch damals.
Stimmt, dann
die Älteren erinnern sich.
Dann sagen wir jetzt einfach 2000. Dann sagen wir einfach 2000.
Er sagt auf jeden Fall the early 2000s mehrfach dann auch nochmal und um es einfach
stimmt
auch, sagen wir mal, grob 25 Jahre her ja einzuordnen.
Der Mensch, um den es geht, nennt sich Fredrik und stammt aus Schweden, auch wenn diese Geschichte sich abgespielt hat in Norwegen, wo genau sagen wir gleich noch. Und das Ganze ist aufgearbeitet von Stories Lost und wir werden es natürlich verlinken, beziehungsweise nicht nur aufgearbeitet, sondern auch erhoben, quasi dieser Erlebnisbericht von Stories Lost.
Und
denn
da,
der Fredrik ist dort Zuschauer, ja, offensichtlich.
Da muss ich gleich mal reingrätschen, weil ich, wir erwähnen ja oft, nein, wir erwähnen immer unsere Quellen, sozusagen als guter Historiker machen wir das, aber wir erwähnen dann auch genaueres noch, was für einen Kanal und so weiter. Und hier muss man sagen, das ist ja wirklich, das fand ich super schön aufgearbeitet auch. Und da habe ich mich natürlich dann gleich gefragt, in unserer heutigen Paranoia, ist das KI generiert, wie viel davon ist selbst erstellt? Aber es war angenehm zu konsumieren, sagen wir mal so, weil es grafisch schick gemacht war. Ein Stil.
Hm. Oder also siehst von meinem Gefühl her sind die würde ich durchaus zustimmen. Also für mein Gefühl sind die Skripte dieses Kanals menschengemacht. Was die visuelle Untermalung angeht, habe ich weniger das Gefühl, das beurteilen zu können. Könnte sein, dass das auch mit KI, also ich gehe fast davon aus, dass es mit KI-Unterstützung in irgendeiner Form sein wird. Aber wenn ich mir die Skripte anhöre von diesem Kanal, habe ich nicht das Gefühl, dass da eine KI hintersteckt. Also zumindest nicht in unüberarbeiteter Weise, sondern wenn dann in wahrscheinlich recht stark überarbeiteter Weise. Man kann es ja noch so ein bisschen erspüren, ja, ne, die KI-Textarbeit heutzutage. Das wird sich wahrscheinlich auch bald ändern, aber noch bilde ich mir ein, das ein bisschen zu können. Ja, ist ein schöner Kanal. Wir haben es natürlich verlinkt. Schaut es euch an. Sind nicht nur Mystery-Sachen, sondern auch mitunter, ja, Crime, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Also, unser die Dinge erlebender Mensch heißt Fredrik, kommt aus Schweden und war zu der Zeit des Erlebens in seinen frühen 20ern. Er ist mit seiner Familie, es wird, glaube ich, gar nicht weiter erwähnt, also mit seinen Eltern, ich weiß nicht, ich glaube, weitere Personen werden nicht erwähnt, eben in Norwegen unterwegs zu einem Urlaub, und zwar in Spetersdylen. So spreche ich es wahrscheinlich mit leicht schwedischem Hauch aus. Und das ist ein Ort, der wirklich, wenn man es sich mal auf der Karte anguckt, also mehr mitten im Nirgendwo kriegt man in Europa wahrscheinlich kaum hin. Das ist tatsächlich da im Fjell in Norwegen, also im Gebirge, mehr oder weniger ziemlich zentral gelegen. Also sowohl von der Küste super weit weg, als auch von der Grenze zu Schweden super weit weg. Einfach richtiges Gebirgs-Niemandland und auch relativ hoch gelegen.
Und damit mal wieder auch in einem Ort, wo man gleich wieder merkt, da willst du auch hinreisen nochmal. Oder wahrscheinlich warst du auch schon mal in Norwegen, glaube ich, ja? Oder?
In Norwegen war ich tatsächlich noch nie. Ich würde natürlich gerne mal nach Norwegen. Ich wollte ja zum Beispiel natürlich immer mal nach Hessdalen, haben wir auch mal eine Folge zugemacht. Aber ja, nee, Spetalsdyne kannte ich jetzt vorher nicht. Ist jetzt also nicht irgendwie ein designiertes Reiseziel meinerseits. Aber klar, hätte ich Zeit und Geld, um das umzusetzen, würde ich da nicht Nein sagen. Das ist ja da das Fjell schon auch eine sehr beeindruckende Landschaft. Also ja, hast du richtig erspürt. Wäre durchaus im Spektrum meiner Urlaubsinteressen, sagen wir mal so.
Es ist auf jeden Fall, also ich leider auch noch nicht Norwegen besucht, aber ich war dann erstaunt, also klar, man kennt so ein bisschen, kann man das einordnen, die Region, trotzdem erstaunt, wie weit diese Fjorde reinreichen. Also es ist gleichzeitig extrem hoch für europäische Standards vielleicht oder für unsere deutschen Standards.
Für norddeutsche Standards.
Und aber auch irgendwie dann doch noch fast noch am Wasser. Das ist so ein bisschen skurril, fand ich. Naja.
Ja,
aber eine schöne, schöne
Gegend. Also die Fjordlandschaft ist natürlich schon was Besonderes, klar. Aber, wie gesagt, aus eigener Ansicht leider nicht bekannt. Naja, da jedenfalls ist man dann entsprechend unterwegs. Das ist gerade, so wie es dargestellt wird, zu Beginn der Saison, auch wenn wir uns mitten im Juni befinden, was da natürlich höhenbedingt ist. Es wird auch noch liegender Schnee erwähnt. Man will sagen, die sind dort alleine und sie sind an diesem Ort auch schon öfter gewesen und halten sich da jetzt eben zum Urlaub auf. Und im Rahmen dessen eines Tages haben sie ein Lunch, ein Mittagessen auf irgendwo draußen, keine Ahnung, wird nicht erwähnt, vielleicht an einem Aussichtspunkt oder, also ich stelle mir da so eine Holztische und Bänke vor, ne, wie man es hier ja manchmal rumstehen hat an landschaftlich interessanten Punkten. Und da wird dann eben gegessen. Und da geht jetzt eigentlich der interessante Teil der Geschichte los.
Ja, denn er entscheidet sich alleine loszumarschieren nach dem Lunch, quasi als Verdauungsspaziergang.
Ja, was heißt entscheidet? Da muss man doch.
War klar. Ich wollte es gerade sagen, Entschuldigung.
Okay, okay.
Ich wäre noch drauf gekommen. Er entscheidet sich, aber bedingt, das erwähnt er auch mehrfach, im Original ist es ein Pull oder ein Sensation. Also er fühlt sich irgendwie angezogen durch etwas. Er kann das nicht genauer einordnen. Und da wäre jetzt schon meine erste Frage. Hast du sowas überhaupt schon mal verspürt? Weil ich überlege gerade, bin ich magisch von einem Ort irgendwann mal angezogen worden?
So ein aus dem Nichts kommender Drang, irgendwo hinzugehen oder so, das ist ja tatsächlich was, was man öfter mal hört bei unseren Themen. Habe ich das schon mal erlebt? Ich glaube nicht. Also jedenfalls mit ad hoc drüber nachdenken. Ich habe mir die Frage im Vorfeld, muss ich zugeben, jetzt nicht gestellt. Aber mit ad hoc nachdenken würde ich nicht sagen, dass ich sowas schon mal erlebt habe. Also was man vielleicht kennt, ich bin ja auch gerne mal draußen unterwegs und so. Und so das Gefühl, naja, da um die Biegung, Wegesbiegung, will ich jetzt noch mal gucken, wie es da aussieht sozusagen. Ne? Mhm. Aber das fühlt sich völlig alltäglich dann an und einfach, ich würde es jetzt Neugier nennen. Also überhaupt nicht das Gefühl, dass sich da was aufdrängt oder dass da irgendwie mehr dahinter steckt. Nee, habe ich noch nicht erlebt. Du denn?
Nee, vielleicht auf Personen bezogen, aber nicht auf Orte.
Ja gut, das ist ja noch ein anderer Bereich. und auch ganz anderes Thema. Ja, also das ist, was du damit aber deutlich machst und worauf ich ja auch hinaus wollte, hier geht halt das Seltsame schon los, weil das ja in der Tat dann, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie verbreitet das Phänomen ist, wenn man da jetzt eine große Umfrage machen würde, aber es ist zumindest erstmal was Ungewöhnliches, würde ich sagen. Der Drang so ganz aus dem Nichts, also sobald man irgendeinen Anhaltspunkt hat, ist es ja irgendwie dann nicht mehr so überraschend. Ne? Also wie gesagt, ich will sehen, was hinter der Biegung ist. Oder ich habe da einen interessanten Vogel gesehen oder was auch immer. Oder ich habe gehört, dass da was Interessantes ist oder so, dass man dann den Drang hat, ist ja das eine. Aber so komplett aus dem Nichts heraus, ich esse da mit meinen Eltern, kenne ich es nicht. Wie gesagt, mit der einzigen Einschränkung aus der natürlichen Neugier heraus, ja, das ist jetzt hier eine schöne Landschaft und ich will die entdecken. Aber so hat er es uns ja nicht unbedingt geschildert, also so habe ich es nicht verstanden. Ja, er geht dann auf jeden Fall da in eins dieser Täler, an denen sie sich offensichtlich da bei ihrem Lunch befinden, hinein. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ich glaube, es war das Wiestalen.
Ja, genau.
Und spaziert er entlang. Da ist auch ein kleiner Fluss oder Bach und eine Brücke, die allerdings kaputt ist, beziehungsweise irgendwie vom Schnee beschädigt, also nicht passierbar. Und irgendwann kommt dann der Punkt, an dem er entscheidet, dass er wieder umdreht. Bisher ohne weitere Besonderheiten sozusagen.
Na, außer, dass er noch kurz im Wetter sagt, dass es sehr windig ist und sagt, dass er trifft auf keine Tiere und dann ist seine Mutmaßung, ja, das ist auch durch die Windrichtung, also er steht sozusagen so ungünstig, dass er jetzt nicht die Fährte aufnehmen könnten oder so, das sagt er in so einem Nebensatz noch.
Aber das würde ja dafür sprechen, dass er sie überrascht und dass er sie sieht.
Wenn er, ja, ja, na gut, okay, you may
wenn sie nicht have riechen. A point.
Ja. Oder wie auch immer er das dann einbettet, aber okay, dann war es ungenau gesagt, aber er sagt im Original, hard for animals to detect my scent.
Ja, genau, irgendwie so. Naja, er dreht also schlussendlich da unverrichteter Ding, oder er hatte ja auch nichts vor, er wollte ja nur gucken gehen. Er dreht halt also irgendwann einfach um und macht sie also auf den Rückweg. Und dann, nach ein paar Minuten, sagt er, des Rückwegs hat er plötzlich das starke Gefühl, beobachtet zu sein. Das ist natürlich auch ein Klassiker für uns, ne?
Ja, und das wiederum hatte ich schon mal in meinem Leben. Und das würde ich auch jedem abkaufen, ohne zu zögern, dass man das durchaus spürt. Also da müsste ich jetzt erstmal jemanden finden, der sagt, er hatte das noch nie oder er kann sich mit diesem Gefühl nicht identifizieren.
Ja, ich glaube, so ein ähnliches Gespräch hatten wir schon mal oder genau das haben wir schon mal thematisiert. Ich weiß, hab dich dann wahrscheinlich gefragt, bei welcher Gelegenheit das bei dir war und hab's wieder vergessen, deswegen frage ich dich das gleich nochmal. Und ich habe dann wahrscheinlich auch gesagt, dass ich das auch das nicht so jetzt konkret mit einem Beispiel benennen könnte, dieses Gefühl schon mal gehabt zu haben.
Ich meine das jetzt nur zur Klarstellung, ich meine das jetzt nicht erstmal noch nicht creepy oder dass es eine Art Auflösung dafür notwendigerweise gibt, aber dass man das einfach in einer Alltagssituation hat, dass man weiß, dass man gerade beobachtet wird. Manchmal findet man dann sozusagen auch die Person, die man kennt oder so, und weiß, man wurde beobachtet oder so.
Das ist einfach gefährlich. Du hast das also auch schon öfter gehabt?
Ja, also jetzt nicht übertrieben, aber ab und zu ist das schon, glaube ich, der Fall.
Okay, also ich, wie gesagt, ich müsste mal drauf achten, das habe ich damals dann wahrscheinlich auch gesagt, aber ich kann mich dann nicht so wirklich dran erinnern. Allerdings muss man dazu sagen, so wenn man dann irgendwo draußen allein unterwegs ist, vor allem natürlich auch, wenn es dunkel wird, also das ist dann schon eher so das Szenario, aber das, wo ich das nachvollziehen könnte, allerdings auch dann bei mir nicht so konkret, ich werde jetzt beobachtet, mehr so, so ein Gefühl, da ist irgendeine Präsenz sozusagen, aber das fühlte sich für mich dann auch, wenn ich sowas erlebt habe, tatsächlich mehr induziert durch eine unheimliche Umgebung sozusagen, ne, an, als dass ich jetzt wirklich das Gefühl hätte, da nehme ich etwas wahr. Das es hat sich für mich dann immer mehr angefühlt wie, ja, das spinnt jetzt halt so ein bisschen Mindfuck-mäßig einfach aufgrund der, keine Ahnung, Tatsache, dass du alleine nachts am Wald bist oder irgendwie sowas. Nicht wirklich wie, ich fühle da jetzt was da wirklich ist. Mehr wie ein, ich mache mich verrückt. Okay, egal. Er jedenfalls hat es ignoriert, weil was willst du auch machen, und geht weiter. Allerdings, das Gefühl geht nicht weg. Und dann kommt er an eine bestimmte Stelle, an einen kleinen Hügel.
Genau, also er sagt dir sogar, dass es an einem Zeitpunkt oder an einem bestimmten Zeitpunkt jetzt genau an diesem Fuß dieses Hügels dann unmöglich wird, das noch weiter zu ignorieren. Und dann steht er auf einmal in Angesicht zu Angesicht mit einem Wesen. Und da hat natürlich auch wieder die grafische Zeichnung, also ich meinte vorhin auch mit KI generiert, auch nur auf die Grafik bezogen, nicht auf Text oder so.
Okay.
Achso, okay. Natürlich eine Wirkung. Es ist schon wieder so wie, höre ich einen Erlebnisbericht, lese ich ein Buch oder kriege ich sofort das Bild dazu. Das heißt, ich kann es jetzt gar nicht mehr losgelöst von dieser Zeichnung leider für mich betrachten. Oder ich bin ja unweigerlich dadurch beeinflusst. Keine Nase, einen sehr schmalen Schlitz nur anstelle eines Munds. Und, das fand ich sehr bemerkenswert, unterentwickelt die Augen.
Die Ohren.
Also sehr flach. Die Ohren.
Die Ohren. Ja, die Augen.
Okay, die Augen flach.
Also ich habe mir undeveloped Ohren. Ears aufgeschrieben.
Okay, ich habe das auch auf die Augen bezogen. Aber die sind natürlich, also markant ist, dass die hier sozusagen flach über die obere Gesichtshälfte so größer gehen. Ja, und hier sagt er schon, das ist schon mal krass, er steht da jetzt, er sagt hier schon den Zeitpunkt, er steht da 45 Minuten lang, was jetzt passiert sozusagen.
Genau.
Wie
also er sagt, er hat 45 Minuten Zeit, diese Situation da zu erleben. Was, muss man dazu sagen, sehr, 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 sehr ungewöhnlich ist für Berichte von solchen Erlebnissen. In der Regel ist das sehr, sehr viel kurzlebiger. Mhm. In der Regel reden wir eher über Sekunden, maximal einstellige Minutenzahlen hier. Aber für ihn offensichtlich 45 Minuten. Und was ich vielleicht noch erwähnenswert finde, oder definitiv erwähnenswert finde, das Wesen war auf der anderen Seite wiederum von einem kleinen Bach. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt der gleiche Bach ist, über den wir eben schon gesprochen haben, aber spielt auch keine Rolle wahrscheinlich. Und es ist ungefähr 20 Meter weit weg. Nur, dass man es ein bisschen, also weil Angesicht zu Angesicht klingt oder klang für mich erstmal so, als wären da jetzt irgendwie nur noch zwei Schritte oder so.
Ja, stimmt. 20 Meter. Gott sei Dank haben wir hier Meter.
Gott sei Dank sind wir in Norwegen, ja. Also mit einem Schweden unterwegs. Also er ist schon noch ein Stückchen weit weg, 20 Meter, wobei das jetzt ja auch nicht wirklich die Welt ist. Und er hat vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass das in der Situation ein wenig beruhigend wirkt, dass man da dann noch einen Fluss dazwischen hat, beziehungsweise okay, so ein kleiner Gebirgsbach macht eigentlich auch keinen Unterschied, weiß ich jetzt auch nicht, ob das denn so sehr beruhigt. Aber okay, er hat es vor sich, er hat gesagt, es war vibrierend. Ich weiß nicht genau, wie das zu verstehen ist. Ich habe es mir dann mehr so wie so leicht pulsierend vorgestellt. Keine Ahnung, was genau damit jetzt gemeint ist. Aber er erwähnt dann noch, dass das Wesen eigentlich im Grunde aussah wie das Wesen auf dem Ilkley Moore-Foto. Mhm. Und da das hier erwähnt wird und nicht ganz unbekannt ist, also ich würde jetzt sagen, es ist auch nicht mega bekannt, kein Vergleich zu, keine Ahnung, Petty oder so, aber es ist ein bisschen bekannter. Dabei handelt es sich um ein Foto, was aufgenommen wurde im Dezember 1987. Und zwar in Ilkley Moore. Das ist in West Yorkshire. Wir haben es gerade auf der Karte nochmal geguckt. Das ist nordwestlich von Leeds. Kann man es ungefähr einordnen. Also sehr zentral da in Süd-Nordengland, Nord-Mittelengland, wie würde man es einordnen, gelegen. Und das Foto der Kontext des Fotos ist der folgende, nämlich dass damals 87 ein ehemaliger Polizist, der in der Folge bekannt nur ist unter einem Pseudonym, nämlich Philip Spencer, da unterwegs war mit einer Kamera, also spazieren gegangen ist sozusagen. Manchmal heißt es auch, hat aktiv versucht, da Lichterscheinungen zu fotografieren, die in der Region immer wieder auftauchen. So oder so, er ist dort spazieren gegangen und hat dann, ich werde auch natürlich versuchen, das Foto zu verlinken, über das ich jetzt gleich spreche, vielleicht nochmal kurz dazu gesagt, und hat dann eben ein Wesen seiner Angabe nach beobachtet, was er dann eben auch fotografieren konnte, was tatsächlich sich grob, würde ich jetzt mal sagen, mit dieser Beschreibung deckt, die uns gerade Frederik gegeben hat. Also, der besagte anonyme, pseudonyme Philip Spencer ist dort spazieren gegangen, hat ein kleines Wesen fotografiert und hatte den Eindruck, dass es ihm zuwinkt, beziehungsweise eine Handgeste macht, die bedeuten soll, dass er sich fernhalten soll. Bei einer späteren Hypnose-Session ist die Story sozusagen, hat sich verändert, da er später auch festgestellt hat, dass ihm 2 Stunden Zeit wohl fehlten infolge dieser Begegnung, hat man dann eben eine Hypnose-Session gemacht. Das ist ja mit dem ganzen Abduction-Thema zumindest zeitweise sehr Usus gewesen. haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was daran man vielleicht kritisch sehen kann, aber das soll jetzt hier keine Rolle spielen. Auf Basis dieser dann Hypnose-Erinnerungen, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, ist dann dieses Foto allerdings quasi umzuinterpretieren. Das war dann kein Ich-habe-das-Wesen-getroffen-Foto und es ist dann abgehauen, sondern es ist dann geworden zu einem Abschiedswinken sozusagen, nachdem man ihn mitgenommen hatte und ihm zwei Filme gezeigt hat in dem Gefährt, mit dem dieses Wesen offensichtlich unterwegs war, seiner Geschichte nach. Also will sagen, die Geschichte existiert in leicht verschiedenen Abwandlungen, gewissermaßen einmal als normal erinnert und einmal hypnosegestützt erinnert. Und nur weil eine Erinnerung unter Hypnose zustande kommt, so viel will ich nur einmal sagen, darf man jetzt nicht per se davon ausgehen, dass das genauer ist oder überhaupt zwangsläufig eine korrekte Erinnerung, wie es für Normalerinnerung natürlich man leider Gottes eigentlich streng genommen auch sagen muss. So, also kein Votum jetzt für eine der beiden Versionen der Geschichte, aber es geht ja auch primär um dieses Foto. Was man darauf sieht, ist so ein kleines gnomenartiges Dings, was rechts neben einer Art Felsen zu stehen scheint. Sieht es, finde ich, sogar so ein bisschen so aus, als sei es mit einem Arm drauf abgestützt. Es hat einen recht breiten Kopf, so fast typisch Grey-mäßig. Recht breiten Oberkörper, recht kurze Beine scheint es zu haben, recht lange Arme und große Hände. Das Wesen ist auf dem Originalfoto recht weit weg und die Auflösung ist nicht sehr gut. Also das ist jetzt auch alles so ein bisschen interpretativ, muss man, finde ich, auch dazu sagen. Also de facto könnte das halt auch sonst was sein, was man da hingestellt und fotografiert hat. Ich will da jetzt keine Fälschung unterstellen. Ich will nur sagen, rein vom Fotomaterial her wäre das ohne weiteres möglich, da die Auflösung einfach nicht so gut ist. Aber unterm Strich deckt sich die Beschreibung schon einigermaßen, oder das Aussehen dieses Fotos deckt sich einigermaßen mit der Beschreibung von unserem Frederik. Wären da nicht noch zwei Details, die dann wiederum eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen, finde ich, ne? Oder wie hast du das empfunden?
Na, ich hatte jetzt abgewartet, ob du noch einen Unterschied machst, weil er spricht ja hier bei dem 1980er, war das, ne, Foto, von einem Helm oder auf jeden Fall so diesen breiten Kopf hast du schon erwähnt. Und dass es sozusagen von der Oberfläche gröber ist, ne? Und hier war ja dann doch eher von Skin, also einfach grau-grüner Haut die Rede. Also das habe ich als Unterschied festgemacht.
Genau, und Frederik hat eben noch erwähnt, dass das für ihn so aussah, als hätte das Wesen eine Maske. Mhm.
Ja, genau, und da Fell kann man jetzt am Torso.
Genau, das ist der Hauptpunkt, weil Maske könnte man jetzt vielleicht noch mit Helm vergleichen oder so. Wobei ich persönlich finde, wenn man das Foto anguckt, sieht das für mich schon eher aus, als sei das alles aus einem Guss. Also ich habe nicht das Gefühl, da Kleidung oder Kopfbedeckung oder irgendwas zu erkennen. Ich hätte eher das Gefühl, das ist ein, wenn es denn ein Wesen darstellt, irgendwie so entweder nackt oder halt komplett mit einer Art von was auch immer bedeckt. Aber egal, hier bei Frederik kommt jetzt zu dieser Maske oder zu diesem Maskenaspekt noch hinzu, dass er sagte, über dem Torso sei irgendwie Fell gewesen. Oder also für mich ging daraus nicht völlig hervor, ob der Torso mit einem Fellstück sozusagen bedeckt ist, also wie einem Kleidungsstück, oder vielleicht sogar selber fällig war, quasi naturgemäß. Mhm. ich glaube, eher Ersteres, so war es gemeint, aber genau verstanden oder wie es genau zu verstehen ist, war ich mir nicht ganz sicher. Weiß nicht, wie es bei dir angekommen
ist. Ja, ich habe mir auch nur notiert am Torso, aber ja, also eher so der Brustbereich.
So oder so, ob es jetzt das eine ist, mehr ein Kleidungsstück oder Teil der natürlichen Erscheinung, das ist, finde ich, auf unserem Foto, mit dem es jetzt verglichen wird, so gar nicht wiederzufinden. Ne? Also das sieht grundsätzlich das ganze Teil, finde ich, so gar nicht nach Fell aus, eher nach glatten Oberflächen oder wenn dann sehr kurzem Fell oder so. Also zumindest wirkt es in keinster Weise vom Foto her haarig in irgendeiner Weise auf mich. Naja, nichtsdestotrotz, insgesamt muss man natürlich mal wieder festhalten, dass einige Charakteristika sich doch wiederholen. Also erstmal die kleine Größe jetzt im Vergleich zu uns Menschen. Ich sag mal irgendwas zwischen 90 cm und 1,40 hört man dann oft oder 1,30. Dann natürlich der große Kopf, die ungewöhnlichen Augen, die eher spitteligen Extremitäten, wobei hier große Hände erwähnt werden. Das ruft bei uns dann doch durchaus so die klassischen Grey-Assoziationen statt oder hervor. Interessanterweise muss man aber natürlich auch darauf hinweisen, dass wenn wir in die Folklore gehen und uns dort umschauen nach Begegnungen mit nichtmenschlichen Wesenheiten oder angeblichen Begegnungen, finden wir gar nicht immer so selten, gar nicht immer so unterschiedliche Beschreibungen auch. Man muss dazu sagen, wir finden auch noch allerhand mehr, aber eben auch dieser Typus, sage ich jetzt mal, von kleiner, gräulicher, großköpfiger Gestalt dann in verschiedensten Detailausformungen, mal mit Kleidung, irgendwelche Roben, mal ohne Kleidung oder wenn es keine Roben sind, oft auch natürlich moderne anmutende Kleidung. Also jetzt nicht im Sinne von Jeans und Flanellhemd, aber so, was sich die Menschen eben als Space Outfit so ein bisschen vorstellen. Im Detail also durchaus sehr, sehr viele Abweichungen, aber eben auch ein gewisser Kern an Übereinstimmungen, die einen so ein bisschen zumindest nachdenklich machen. Ich will gar nicht sagen, dass man da jetzt unbedingt was draus folgern muss oder kann. Dafür ist es dann doch alles zu vage, würde ich sagen. Aber viele der Leute, die sich stark mit diesen Dingen beschäftigen, kommen nicht umhin, da eben eine Verbindung zu sehen oder gegebenenfalls auch wirklich anzunehmen zwischen historischen Berichten von Begegnungen mit Wesen, die dann oft unter den Labels Elfen, Gnomen, Kobolde, je nachdem natürlich auch welcher Sprache man ist, im Englischen jetzt Fairies oder Fays, im keltischen Bereich in Verbindung gebracht werden. Und ja, nicht wenige gehen davon aus, dass hier womöglich quasi die gleichen Begegnungen stattfinden wie schon immer, nur dass wir sie heute eben anders interpretieren und dem dann dazu geneigt sind, hier Außerirdische vor uns zu sehen, statt wie dann in früheren Zeiten vielleicht irgendwelche übernatürlichen Wesenheiten. Ich weiß das am Ende des Tages natürlich nicht, aber die Ähnlichkeiten sind schon zumindest herausstellenswert oder bemerkenswert im engeren Wortsinn von bemerkenswert.
Ich hätte es ja noch interessant gefunden, ob er das Bild, als er schon sein Leben lang kannte, ob er das erst gesehen hat in der Zeit zwischen diesem Vorkommnis und heute. Also ich weiß nicht, ob ich das
wäre natürlich interessant. Ich würde jetzt mal fast eher vermuten, dass er es vielleicht später gesehen hat, weil 2000 war mit Internet ja auch noch nicht so weit her. Die Story war natürlich bekannt, also ausgeschlossen ist es, denke ich, nicht, dass er es gesehen hat, aber super wahrscheinlich würde ich jetzt auch nicht denken. Aber was soll's, das merke ich gerade selber, ist irgendwie einfach nur Spekulation. Wir wissen es nicht, er hat es nicht gesagt. Was er aber gesagt hat und was auch ein sehr interessantes Detail wieder ist, dass er eine Stimme in seinem Kopf hörte, das ist ja fast Standard bei Begegnungen mit fremdartigen Wesenheiten, wie auch immer man sie interpretiert, von paranormal bis sonst was. Telepathische oder scheinbar telepathische Kommunikation, Stimmen im Kopf oder manchmal auch einfach ein Wissen im Kopf, also nicht im Kopf wahrgenommen als auditives Phänomen, wie man es bei einer Stimme im Kopf ja erstmal ansetzen würde, sondern einfach ein Wissen oder ein Erscheinen von Gedanken. Also auch hier im Detail wieder unterschiedlich beschrieben, aber grundsätzlich das Erlebnis, dass von außen Kommunikation stattfindet, auf eigentlich nicht möglichem Wege, nämlich in irgendeiner Weise direkt zum Geist, sage ich jetzt einfach mal. Und in diesem Fall war die Stimme dann auch noch metallisch. Und das ist was uns natürlich ganz stark auch wieder hereinwirft oder hineinwirft in die Welt der Begegnung mit nichtmenschlichen Wesenheiten. Das ist was man wirklich oft hört. Seltsam klingende Stimmen, also telepathische Stimmen, manchmal auch physische Stimmen. Denken wir zum Beispiel an Man in Black Begegnungen. Da wird oft von metallischen Stimmen berichtet. Begegnungen mit in Anführungsstrichen Aliens, was auch immer man dann darunter verbuchen will, sowieso oft metallische Stimmen. Ja, ein Evergreen, würde ich sagen. Ein immer wiederkehrendes Motiv. Möchte man es jetzt als Teil der tatsächlichen Realität betrachten oder auch als Motiv im erzählerischen Sinne tatsächlich nur so oder so, es ist auffällig wiederkehrend.
Und der Name wird genannt. Also, das habe ich mir noch aufgeschrieben, oder nicht? Mit metallener Stimme, den Hat das Wesen seinen Namen genannt?
Du meinst den Namen Ihu?
Ne, das kommt später im Traum, aber Frederik wird ausgesprochen.
Ach so, sein eigener Name, das meinst du.
Ja, ja.
Ja, ja, okay, verstehe. Ich dachte, du meinst, es hat sein, also das Wesen hat seinen eigenen Namen gesagt. Nee. Ja, und es sagt etwas, was auch genauso wiederkehrend ist wie die metallischen Stimmen, nämlich hab keine Angst. Hm. Also so viel kann man schon mal sagen, wenn ihr irgendwelchen ganz seltsamen Wesen über den Weg lauft und die sagen, habt keine Angst, dann wisst ihr, ihr habt gerade eine sehr klassische Erfahrung. Und ob ihr jetzt Angst haben solltet oder nicht, muss dann wahrscheinlich jeder selbst entscheiden.
Sehr gut, ja.
Ich weiß nicht, was dann die richtige Reaktionsweise ist, dieser Aufforderung nachzukommen oder nicht. Oft wird aber auch natürlich berichtet, dass dann tatsächlich auch keine Angst da ist. Also wahrgenommen im Sinne von, naja, eigentlich hätte ich Angst haben müssen, aber irgendwas hat dafür gesorgt, dass ich unerklärlicherweise keine hatte. Ja, und jetzt kommt das, worauf ich dann eben aus Versehen schon indirekt hingewiesen habe, nämlich er berichtet, er macht eine kleine Rückschau in die Vergangenheit und berichtet von Träumen, die er ungefähr 2 Jahre eher hatte. Ehrlich gesagt, für mich war das alles nicht so perfekt auseinanderhaltbar, was jetzt genau welcher Traum gewesen ist. Aber auf jeden Fall hatte er, so wie ich es verstehe, bereits mehrere Träume, die gewisserweise Anklang hier haben. Einmal hat er geträumt, dass er 3, jetzt sagt, wird es Aliens genannt, sieht im Traum, die sich als Ihu bezeichnet haben. Es wird erwähnt, er hätte helle Lichter gesehen. Hier wird nicht erwähnt, ob das jetzt auch im Traum war oder nicht, habe ich nicht ganz verstanden. Er erwähnt, dass er einmal davon geträumt hat, als ein Wesen neben seinem Bett steht am Tage, also im Traum am Tage, er dann die Augen öffnete, also zumindest gefühlt real. Man kann natürlich auch ein falsches Erwachen beim Träumen haben. Das habe ich schon mal gehabt, das ist auch interessant. Aber er öffnet die Augen und es ist nicht verschwunden, aber wurde sozusagen immer dünner, bis es irgendwie weg war und es roch wie verbrennendes Papier. Dann hat er berichtet davon, dass er irgendwann in der Vergangenheit fliegende Objekte draußen gesehen hat, ohne es näher zu beschreiben. Und er hat auch berichtet, dass nur Stunden vor seiner Geburt über ihrem Haus ein großer, ungewöhnlicher, heller Stern laut seinen Eltern zu sehen war. Also wir sagen, im Großen und Ganzen wird hier so ein bisschen das Bild gezeichnet, als ob da ein seit der Geburt irgendwie in irgendeiner Form bestehender Kontakt da wäre mit diesen wie auch immer gearteten, wo auch immer herkommenden Wesen und er da quasi von Geburt an irgendwie involviert ist. Auch das ja so ein ganz, ganz gängiges Narrativ aus der ganzen Abduction-Thematik, wo es dann oft so ist, dass die Menschen, die das erleben, meistens nicht sofort, sondern dann im Verlauf der sich mehrenden Erlebnisse und oft dann auch im Verlauf von besagten Hypnose-Sessions, wie gesagt, die man auch kritisch sehen kann, sich dann aber so langsam das Bild herausschält, dass die Verbindung zu diesen Wesen irgendwie nicht zufällig ist oder im luftleeren Raum stattfindet, sondern es da irgendwie eine zugrunde liegende, tiefere Verbindung gibt, oft schon seit der Kindheit oder vielleicht sogar schon seit der Geburt Kontakt da war, der dann immer wiederholt wird. Und mitunter kennen wir natürlich auch die Geschichten, die das dann aus der vielleicht noch früheren Perspektive ins Auge fassen, wenn man hört, dass Frauen zum Beispiel der Meinung sind, dass sie Föten verloren haben, die sich dann, die ihnen dann später gezeigt werden als Kinder, als Hybride sozusagen, die aber eben nicht bei ihnen und auf der Erde aufwachsen, sondern sie kriegen sie dann wirklich erst in späterem Alter wieder gezeigt, wenn man so möchte, von diesen Wesen. Und das wäre dann ja auch eine Verbandlung seit der Geburt sogar darüber hinausgehend, nämlich dass dann die Geburt nicht nur begleitet wurde, sondern sogar geradezu herbeigeführt oder durchgeführt oder wie auch immer man es dann konkret nennen möchte. Also will sagen, eine ganze Menge Anklänge an relativ typische oder sagen wir zumindest wiederkehrende Motive aus diesem ganzen Abduction-Komplex.
Ja, bei diesen Erzählungen zu den Lichtern, da meine ich, das passiert eben definitiv vor dem Traum. Also er spricht hier einmal von einem Hologramm, was er sieht, dann 5 sehr grelle Lichter und er hat auch die Reaktion des Hundes. Das holt man ja immer mit dazu, um sich in dem Moment auch zu versichern. Ein Moment, das ist nicht in meinem Kopf jetzt hier gerade, sondern es gibt von außen externe Faktoren, die darauf auch reagieren. Und dann auch im Nebensatz sagt er, die Eltern haben das auch gesehen, oder zumindest, also ich weiß nicht, auf welche Sichtung genau sich das jetzt bezieht. Aber genau, und dann sagt er ja, das mit dem Stern hast du bereits erwähnt, mit der Geburt, dass sie auch spirituell sind, oder er beschreibt sie jetzt spirituell, aber sich beschreibt er ganz am Anfang auch, betont er ja, dass er sozusagen atheistisch irgendwie ist und eigentlich keine Anklänge dafür oder in seinem Leben da findet, sozusagen. Also so, wenn ich das richtig zu, also zumindest fängt er ja so an, als wenn er einen Punkt machen will damit, aber.
Richtig, also die Eingangscharakterisierung ist so, dass man sich dann wundert, dass das hier kommt, ne, weil, also ich, mir ging es jedenfalls so, weil es eingangs eher für mich so klang, als würde er sagen, also ich bin Materialist, bin Skeptiker und habe mit all dem vor diesem Erlebnis nichts zu tun gehabt oder dran geglaubt. Jetzt sehen wir aber hier, also er kann natürlich trotzdem Materialist und Skeptiker sein und nicht dran geglaubt haben, aber er hatte zumindest ungewöhnliche Erfahrungen, auch wenn er sie dann als Träume größtenteils verbucht zu haben scheint, was sie ja vielleicht auch waren. Also zumindest hatte er kein so eindrückliches Erlebnis wie das, worüber wir jetzt sprechen, was dann ja, so wie ich es verstanden habe, schon seine Sicht auf die Dinge geändert hat. Was ja auch, wenn er es so erlebt hat wie geschildert, gar nicht anders geht. Weil es ist jetzt ja schon verrückt genug, aber es wird natürlich noch verrückter. Kehren wir zurück zu seinem Erlebnis in den Bergen dort. Er erwähnt dann noch, dass seine erste Reaktion war, da steht ein Alien. Und dann aber sofort der Gedanke, nein, das muss was anderes sein. Und dass er dann auch in verschiedene Richtungen überlegt hat, ob das irgendwie ein verkleidetes Kind zum Beispiel sein könnte. Oder halt auf was auch immer man sich dann in dem Moment kommt. Das ist ja, also das kann ich da aus eigener Erfahrung sagen, als ich hier meine Kugelblitz-Sichtung hatte. Da ratterte es in meinem Kopf natürlich auch sofort alles durch. Was könnte das jetzt sein? Ist das ein Luftballon und so weiter und so fort. Es wird alles durchgerattert und abgeklopft.
Abgeglichen mit dem internen Archiv.
Ja, genau. Er erwähnt dann auch noch, dass er was zu dem Wesen rübergeschrien hat. Und hier muss ich mal sagen, sowieso seine ganze Reaktion finde ich persönlich eher ungewöhnlich. Ja, also er absolut hat zum Wesen herübergeschrien, ich gehe nicht weg, bevor du nicht weggehst. Also ich weiß nicht, ob das so
gemeint ist. Aggressiv.
Ja, ich weiß nicht, ich kann mir denken, vielleicht war das ja auch einfach so gemeint im Sinne von, ich drehe dir nicht den Rücken zu. Und das wäre ja ein verständlicher Impuls irgendwo, ne? Mhm. Also wenn man da gar nicht weiß, womit man es zu tun hat, es ist 20 Meter weit weg, gut, das ist jetzt nicht super nah, aber auch nicht wirklich weit weg. Vielleicht ist das für super schnell, das Ding, weiß man ja nicht. Würde ich auch wahrscheinlich bevorzugen, es im Auge zu behalten. Ja. Allerdings würde ich auch wahrscheinlich nicht 45 Minuten da rumstehen. Also ich, keine Ahnung, also es ist jetzt.
Ja, der Punkt, also wenn es jetzt mit deiner Sichtung kurz nochmal abgleichst, obwohl das natürlich ein ganz anderer Sachverhalt in dem Sinne ist, aber was die Zeitwahrnehmung angeht, darum geht es mir, ist das dann, also woher nimmt er immer, er betont hier nochmal diese 45 Minuten und woher hat er einfach eine Armbanduhr, sagt er, ja, ich habe jetzt genau ist das so, will er das einfach exemplarisch sagen, weil es unheimlich lange dieses Stare-Off, quasi diesen Stare-Off gab mit diesem Wesen. Also da, das ist auf jeden Fall bemerkenswert und er macht auch diese Tests, ob er träumt, ob er schläft, indem er sich sozusagen irgendwie kneift, alle möglichen, so, wer unsere Folge zu Lucid Dreaming gehört hat, er geht jetzt also ein paar Sachen davon durch, ob er denn träumt, weil er ja eben auch vorher diese Träume erwähnt und das da auch schon.
Also er ist da sehr gründlich, würde ich sogar sagen. Ne? Er sagt, er hat sich Wasser ins Gesicht
Ja, das stimmt.
Er hat
das
die Augen geöffnet und geschlossen, er hat sich den Kopf geschlagen. Es wird nicht weiter erwähnen, ob er sich da selber eine Backpfeife gegeben hat oder was auch immer. Also er war schon recht, er hat sich gekratzt. Also er war schon relativ ausdauernd mit seinen Reality-Checks.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Aber trotzdem, also oder um auf die Zeitfrage zurückzukommen, ist natürlich jetzt sehr spezifisch und sehr genau 45 Minuten. Wissen wir jetzt nicht, ob es so genau gemeint ist oder ob es mehr gemeint ist im Sinne einer groben Richtungsangabe. Mhm. Aber ich meine, es könnte natürlich ohne weiteres sein, dass er eine Armbanduhr um hat und tatsächlich kurz vor dem Erlebnis zufällig auf die Uhr geguckt hat, ne? Und danach halt nochmal und einfach weiß, das waren jetzt relativ genau 45 Minuten. Keine Ahnung. Aber was ich an diesen 45 Minuten eigentlich mehr interessant finde, ist, ich kann es irgendwie, es ist so schwer nachvollziehbar, weil man die Situation, man müsste es wirklich direkt erleben, ne? Wie genau gut hat er das gesehen da auf seinen 20 Meter Entfernung? Wenn jetzt offensichtlich ist, das ist kein Mensch, dann habe ich ja wahrscheinlich Angst, weil ich weiß nicht, was das ist. Bin da alleine im Nirgendwo und würde wahrscheinlich versuchen, möglichst schnell einfach wegzukommen. Mhm. Wäre jetzt so meine persönliche Vermutung, wie ich reagieren würde. Also so eine Art leichte Panik und auf jeden Fall der Drang, möglichst kurz da jetzt zu verweilen. Wenn ich wirklich nah dran bin und eigentlich klar ist, dass das jetzt was sehr Ungewöhnliches ist, oder ich meine, so wäre es auch, wenn ich da einen Bären sehen würde, ne? Da würde ich auch natürlich den Impuls haben, mich zu entfernen. Würde ich vielleicht dran denken, dass es eventuell nicht schlau ist, wegzurennen, irgendwie hektische Bewegungen zu machen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich wäre mein Impuls, ich möchte gerne die Situation bitte verlassen.
Ja.
Nun hat es aber hier so geschildert, dass er es auch lange nicht zuordnen konnte, was er da eigentlich sieht. Ne? Und dann kann ich es mir schon wieder vorstellen. Das war bei mir ja auch so. Ich starte so auf diese Erscheinung da am Himmel. Und ich habe ja auch erwähnt, dass ich total spät erst dran gedacht habe, mal das Handy rauszuholen und ein Foto oder Video zu machen. Einfach, weil ich so überfordert damit war, drüber nachzudenken oder so völlig davon eingenommen war, drüber nachzudenken, was sehe ich hier eigentlich gerade? Und ich meine, das war jetzt ein rundes Objekt am Himmel. Das ist jetzt und relativ weit weg, auf jeden Fall weiter weg als 20 Meter. Das ist ja noch nicht so sehr schockierend. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieser gleiche Effekt vielleicht auch tatsächlich richtig hart greift, wenn es dich wirklich komplett aus der Bahn schmeißt, was du da siehst. Und das ist ja in so einem Szenario, wenn passiert, wie beschrieben, ist das ja eigentlich automatisch der Fall. Ne? Es ist relativ dicht dran, plus es ist wirklich völlig fremdartig. Und da kann ich mir dann wiederum auch schon vorstellen, dass die Angst irgendwie, also dass man auch einfach so ein bisschen paralysiert ist durch die eigene Überforderung.
Ja, absolut. Also eingefroren, sagt er ja auch. Und dann, das hat er dann sozusagen nicht unter Kontrolle in dem Moment.
Ja, wenn man jetzt natürlich noch weitergeht, also diese Betrachtung war jetzt aus der Position erstmal nur heraus sozusagen agnostisch, der hat da was erlebt, ich weiß nicht was. Wenn man jetzt natürlich weitergeht und für sich schon den Standpunkt einnimmt, naja, es gibt diese Wesen und die haben auch bestimmte Fähigkeiten, dann kann man natürlich auch sagen, ja, der stand da halt so lange, weil es wollte, dass es da steht, dass er da steht. Ne? Also die Beeinflussung von Verhalten ist ja auch was, was immer wieder berichtet wird, oder die Verunmöglichung also von bestimmten Dingen, dass man dann eben nicht freien Willens plötzlich ist und solche Geschichten. Aber das ist dann natürlich schon ein Schritt weiter, wenn man davon ausgeht, dass es sich hier um ein klares äußeres Phänomen, sage ich mal, handelt. Naja, auf jeden Fall hatte er lange Zeit, offensichtlich das anzugucken. Und man muss auch dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, es war mitten am Tag, es war Mittsommer, es war hell. Also es waren jetzt auch, so wie ich es verstehen würde, allerbeste Sichtbedingungen quasi kaum zu übertreffen.
Ja, auf jeden Fall. Er betont ja, dass es richtig gutes Wetter ist, was sich dann nachher noch ändert, ja. Aber ja, bright light.
So, dann erwähnt er, dass hinter dem Wesen ein großer Fels war, wie ein kleines Haus, also größentechnisch. Er erwähnt auch, dass er bei späteren Versuchen, den Ort da zu lokalisieren, beziehungsweise ihn mit Satellitenbildern anzugucken, diesen Fels nicht mehr gesehen hat. Und jetzt kommt eigentlich vielleicht der verrückteste Teil der Geschichte, nämlich dass irgendwann nach Ablauf dieser 45 Minuten das Wesen sich einfach gerade nach oben in die Luft gehoben hat, also geflogen, angefangen hat zu fliegen oder zu levitieren, wie auch immer man es nennen möchte, ohne Sound. Hm. Und auch da gehen natürlich wieder ein paar Schubladen auf, sage ich mal. Hast du da direkt Assoziationen?
Du bist besser, das zuzuordnen.
Also, ich denke,
ich da als... Ich wollte nur sagen, nee, ich fand es bemerkenswert, dass er hier sagt, it's a truly humanoid being. Also warum stellt er jetzt da fest, dass es auf jeden Fall menschlich ist? Das habe ich nicht ganz verstanden in der Kombination.
Also ich weiß nicht, ob es so gemeint ist, aber ich habe es so verstanden, solange es am Boden ist, wäre es ja auch immer noch denkbar, dass das irgendwie eine optische Täuschung ist, dass es jetzt zum Beispiel unten zwei Beine oder so hat. Ne? Oder da wird ja wahrscheinlich irgendwas an Stein, Vegetation und so gewesen sein. Manchmal sieht dann ja auch, sehen die Dinge dann ja anders aus, als sie sind. Wenn man halb hinter einem umgefallenen Ast oder so steht, dann kann das aussehen wie ein Arm, was aber gar keine, also was gar nicht zu der Figur eigentlich gehört, sondern es wirkt nur so. So habe ich das verstanden. Und in dem Moment, wo es sich eben in die Luft erhebt, sozusagen der Hintergrund wegfällt, wird klar, nee, das gehört schon alles zusammen sozusagen. Das ist alles wirklich dieses Ding und nicht noch irgendwie ein umgefallener Baumstamm, der mir da eine optische Täuschung irgendwie gespielt hat. Weißt du, so habe ich es verstanden. Mhm. Also, dass durch das Abheben sozusagen eine Herausstellung passiert optisch und dann klar wird, ja, das ist wirklich ein humanoides Wesen und nicht eine Kombination von Objekten, die jetzt für mich gerade nur so erschienen ist.
Ja, aber meine Erinnerung hilft mir da nicht, wo es ein Driften sozusagen nach oben gab, oder?
Ja, also, das ist das Erste, woran ich denke, ist Point Pleasant, West Virginia, der Mottenmann, die 60er Jahre. Ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, mal eine Folge drüber gemacht, relativ am Anfang. Müssten wir wahrscheinlich nochmal updaten, müsste ich mir nochmal anhören. Aber das allererste oder die erste, das, was man gemeinhin als Auftakt dieser Sichtungsreihe betrachtet, weil es bei John Keel in seinem Buch als erstes beschrieben wird, Klammer auf, es hat vermutlich vorher schon Dinge gegeben, die aber nicht dokumentiert sind, so im Detail jedenfalls. Da waren ja Jugendliche unterwegs mit dem Auto, zwei Pärchen, Namen habe ich vergessen. Und die haben aus dem Auto heraus sozusagen den Mottenmann gesehen und der hat die Flügel ausgestreckt gehabt und ist dann einfach senkrecht in den Himmel gestiegen, also ohne mit den Flügeln zu schlagen, wie es ja ein Vogel zum Beispiel tun würde, und auch ohne ein Geräusch zu machen, soweit ich erinnere, einfach nur straight up nach oben. Und solche ungewöhnlichen, fast schon mechanisch erscheinenden und oft auch lautlosen und widerstandslosen Bewegungen sind was, was einem auch in anderen Bereichen häufiger mal begegnet. Zum Beispiel das klang jetzt sehr, als würde jetzt sonst was kommen. Also ich sag nochmal, etwas runtergekocht. Zum Beispiel bei Bigfoot-Sichtungen. Da ist dann in der Regel nicht die Rede davon, dass geflogen wird, aber dass zum Beispiel eine Bewegung durchs Gelände wie auf Schienen stattfindet. Also insofern ähnlich zu dieser Flugbewegung, als dass ziemlich geradlinig ist und quasi keinem Widerstand zu begegnen scheint, was ja eigentlich bei einer Bewegung durch natürliches Gelände theoretisch gar nicht möglich sein sollte, denn da sind nun mal keine Schienen, da ist nicht eben, sondern uneben. Und selbst wenn es eine ebene Fläche ist, wenn ein Wesen mit seinen Beinen geht, ist das eben keine Bewegung wie auf Schienen, sondern eine ganz andere Art von Bewegung. Dann auch bei anderen Sichtung von geflügelten Humanoiden, sage ich jetzt mal im weiteren Sinne, ist das ein Feature, was man immer mal wieder hört, auch oft nicht hört. Also oft ist dann auch von Flügelschlägen die Rede, aber eben nicht immer und wiederkehrend eben nicht. Auch bei Begegnungen mit vermeintlichen Aliens ist das Bewegen wie auf Schienen ein wiederkehrendes Motiv. Also diese ich nenne es jetzt mal eine unnatürlich reibungslose Bewegung. In irgendeiner Form ist hier das, was mir dann ins Auge sprang und was eigentlich relativ gut ins Bild passt, auch wenn es natürlich völlig unglaubwürdig und abgefahren grundsätzlich klingt. Ja, sehr interessant. Also es ist nach oben geflogen und dann Richtung dieses Felsens, von dem eben die Rede war. Er erwähnt, dass es kurz so aussah, als würde es einfach da reinfliegen, aber es ist dann quasi dahinter gegangen, wollte ich jetzt sagen, aber es ist ja geflogen. Also es ist, hat sich
da vorbei und verschwunden.
Genau, es ist, hat sich dahinter bewegt und er hat es dann nicht wieder gesehen. Er hat noch 15 Minuten gewartet und dann plötzlich gab es einen sehr plötzlichen, heftigen Regensturm. Mhm. Und auch hier werden natürlich manche Leute aufhorchen, denn plötzliche Wetterveränderungen, vor allem auch im Zusammenhang dann mit Regen, Nebel, Wasser in der Luft im weitesten Sinne, hört man auch immer mal wieder, auch gerne im Kontext von Bigfoot-Begegnungen, auch gerne im Kontext von UFO-Erlebnissen und auch gerne im Kontext von den sogenannten Missing 411-Phänomenen, wo es ja um das unerklärliche oder eigentlich unmögliche Verschwinden von Personen häufig in Nationalparks bzw. in der Wildnis geht. Jetzt muss man eigentlich natürlich auch fairerweise sagen, wir befinden uns hier irgendwie in einem Gebirge recht hochgelegen. Ich glaube, zügige Wetterwechsel und dann auch zügiges Aufkommen von Regen und Wind ist dann auch für sich genommen erstmal jetzt nicht so bemerkenswert. Trotzdem, hier so an dieser Timing exponierten Stelle auch im. Bitte?
Timing ist alles, habe ich gesagt. Also das ist schon in der Wahrnehmung dann für ihn natürlich bemerkenswert.
Definitiv. Also es markiert ja sozusagen das Ende von einem Erlebnis und das macht es dann eben auch interessant, weil das dann auch die typische Rolle dieses Motivs ist. Also ich will mich jetzt nicht komplett aus dem Fenster lehnen, weil ich natürlich auch bei weitem nicht alles kenne, aber ich würde schon sagen, in mindestens 95% der Fälle aus den eben geschilderten Bereichen ist es dann auch so, dass diese besonderen Wetterereignisse zum Ende hin oder direkt nach Abschluss einer solchen Erfahrung oft aufzutreten scheinen. Oder zumindest berichtet werden. Ja.
Er läuft dann jetzt aber dann auch schnurstracks nach Hause sozusagen oder zur Station, sagt er hier. Also meint er dann einfach erstmal die Wetterstation ist in dem Sinne nicht. Nee, die Hütte, hätte auch Hütte sagen können. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall läuft er zurück und der Himmel klart dann auch wieder auf. Und dann ärgert er sich, dass er kein Foto gemacht hat. Dann kommt diese Einsicht.
Ja, beziehungsweise heute würden wir uns supermäßig ärgern, weil wir wahrscheinlich ein Handy dabei hatten und es hätten tun können. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, 2000 hast du das nicht unbedingt und er hatte halt einfach, also er hätte auch, wenn er dran gedacht hätte, kein Foto machen können, weil er einfach kein Gerät dafür dabei hatte. Aber trotzdem kann man sich natürlich drüber ärgern, dass man das nicht dabei hatte. Er erwähnt auch noch 3 Tage leichte Kopfschmerzen und dann erwähnt er auch noch, aber das geht für mich hier wieder ein bisschen durcheinander, war nicht klar einzuordnen, zeitlichem Ablauf und so weiter, aber er erwähnt auch noch Träume, besondere oder ungewöhnliche Träume, die sich dann zum Teil als prophetisch, also erwiesen haben, auf sein eigenes Leben bezogen, jetzt keine prophetischen Träume für die Allgemeinheit, aber auf sein Leben bezogen.
Ja, ich glaube, er meint es konkret in Bezug auf diese Sichtung, dass all das, was er dann auch vorher eingewoben hat in die Erzählung, also diese Traumbeispiele, darauf hindeuten, also ein Déjà-Rêve sozusagen. Er hat es schon mal vorgeträumt, dass jetzt so etwas passiert, dass es darin kulminiert. So habe ich das wahrgenommen, er reflektierte darüber, warum.
Das mag auch gemeint gewesen sein, also, aber auf jeden Fall erwähnt er seine Hochzeit, also dass er das vorgeträumt hat, also schon auch mindestens ein jetzt unabhängiges von diesem Erlebnis persönliches Teil des Lebens, sage ich jetzt mal, vorgeträumt.
Ja, und sein Fazit ist auf jeden Fall auch, dass er eben, wenn wir nochmal mit dem Start der Story sozusagen beginnen, darauf uns beziehen, diesen Pull, das Gespür, da irgendwie hingezogen zu werden, schließt er dann auch mit der Feststellung, ja, es wollte gesehen werden. Also es war sozusagen, ja, bestimmt, dass er dann da landet und das sieht.
Ja, auch das sehr passend in so die gängigen Abduction-Narrative, wo eben dieser Kontakt sich, wie vorhin geschildert, oft eben als nicht zufällig, sondern geplant, gewollt und orchestriert in irgendeiner Weise herausstellt oder herauszustellen scheint, zumindest in der Wahrnehmung der Leute. Gleichzeitig gibt es auch viele Berichte von Begegnungen mit, ich sage jetzt im weitesten Sinne, paranormalen Wesen, wo die Leute berichten, sie hatten das Gefühl, sie zu überraschen. Also als der Blick sozusagen der Wesen sagt, Moment mal, du kannst mich sehen, als dürfte das eigentlich nicht der Fall sein oder als sei das irgendwie überraschend. Also hier gibt es both ways, wenn man so möchte. In diesem Fall zum Abduction-Phänomen allerdings viel besser passend tatsächlich das Gefühl, dass es eben kein Zufall war und auch nicht ungewollt seitens der anderen Seite. Ja, damit sind wir durch die relevanten Dinge durch, würde ich sagen. Er erwähnt noch, dass er später mal oder zweimal genauer gesagt sogar durch sein Fenster ein großes, helles Licht am Himmel schwebend gesehen hat, ein weißes Licht. Daneben ein kleineres rotes, die dann beide sehr schnell sich plötzlich entfernt haben. Also mit einem Zisch weg waren sozusagen. Das nur der Vollständigkeit halber, weil das wissen alle, die hier länger zuhören, natürlich auch. Auch hier ein völlig wiederkehrendes Motiv im Zusammenhang eigentlich mit sämtlichen Bereichen von Begegnungen mit was auch immer, von Geist über Bigfoot, über UFOs bis zu allem anderen, ist natürlich immer wieder, kommen sie die Orbs oder leuchtenden, schwebenden Lichter, Kugeln. Könnte vielleicht, oder ich schätze mal, das ist wahrscheinlich das am häufigsten berichtete Einzelfänomen, was sozusagen all diese Grenzen überschreitet. Also was du wirklich aus allen möglichen Erlebnisberichten, unabhängig von deren dann eigentlichem Inhalt, immer wieder hörst. Die Anwesenheit vorher, nachher oder währenddessen oder alles davon, von fliegenden Lichtkugeln. Verschiedenster Größen, von riesengroß bis hin, meistens aber irgendwie im Bereich von Tennisball bis Basketball, sage ich mal. Mhm. Ja, ich glaube, damit sind wir durch, oder gibt es für dich noch was man auf jeden Fall erwähnen sollte?
Ja, er schließt ja noch so ein bisschen mit diesen, den Orbs und den Lichtern, mit einer kleinen Theorie oder mit einem Statement, dass er sagt, dass er sozusagen seine Theorie dazu, dass das etwas sein könnte, was viele immer als Geister durch die Geschichte durch so beschrieben haben, und das ist eigentlich dann nur etwas, was vermeintlich aus einer anderen Dimension kommen kann, und das ist aber auch sehr technisch. Also das fand ich interessant. Er sagt jetzt hier, it felt more technical, also bezogen auf die Orbs und Lights, wobei er vorher immer betont eben, dass es jetzt menschlich, also das Wesen selbst, was der Kern, im Kern der Geschichte.
Also humanoid, nicht menschlich, vielleicht noch dazu gesagt.
Humanoid, so rum, genau. Ja, dass es also irgendwie mit dazu gehört. Das ist ein bisschen kleiner Widerspruch vielleicht, ich weiß es nicht, muss nicht sein. Ja.
Ja, eigentlich bewegt er sich damit auch auf ganz klassischen Linien, weil ich habe es ja eingangs angedeutet mit der Differenzierung von Nuts and Bolts UFO-Thema zum Rest. Das ist ja eine wiederkehrende Frage. Haben wir es jetzt hier eigentlich mit Geräten zu tun, mit Maschinen zu tun, Transportgerätschaften, die irgendwen von A nach B transportieren, sei es jetzt durch Raum und Zeit oder von mir aus auch durch Dimensionen, was auch immer das genau bedeutet? Oder haben wir es eigentlich mehr mit irgendwie einer besonderen Spielart von, ja, eigentlich mehr unter dem Label paranormal zu verstehenden Erfahrungen zu tun? Oder aber natürlich auch wagen manche die Synthese, dass beides zusammengehört oder dass beides den gleichen Ursprung hat oder dass beides dann eben entweder technische Phänomene sind oder von Wesen mit auf technische Art und Weise für uns nur völlig unverständlich herbeigeführte Phänomene sind, während andere dann eher dazu neigen, so organischer, sage ich jetzt mal, zu denken, nicht im Sinne von Materie und Organik, aber im Sinne von, es könnte sich dabei um sowas wie Spirits, Geistwesen handeln, also etwas, was dann mehr erdiger und natürlicher vom Vibe her ist, sage ich jetzt mal, und nichts mit ich baue Maschinen zu tun hat. Ich weiß das am Ende des Tages natürlich auch nicht. Ich tendiere ja immer mehr ein bisschen zu Letzterem, da ich die Gründe dafür schon so oft genannt habe, erspare ich sie jetzt mal allen. Aber ja, mit dieser Frage, die er da dann aufbringt, oder mit der Schilderung des Eindrucks von, da ist irgendwie Technologie im Hintergrund, ist er eigentlich auch dann sehr aktuell unterwegs, möchte man vielleicht sagen, oder sehr zentral im Thema unterwegs.
Na gut.
Ja, was ist denn sein Gesamteindruck?
Ja, er schließt so mit den Worten dann auch, es sind hier Loose Ends, also er hat natürlich jetzt berichtet, aber er hat natürlich jetzt, muss er ja auch nicht, er darf sich auch rausahlen, so wie ich, keine Erklärungen liefern. Ja. Aber ich kann schon mal konstatieren, dass es hier, gab ja schon ein paar Elemente, die sich abheben von dem, was wir bisher gesehen haben, besprochen haben. Eben diese Zeitdauer, also nicht unbedingt Lost Time, sondern hier eben wirklich 45 Minuten so gebannt sein. Und ja, das nicht die Augen davon abzuwenden, also diese lange Konfrontation zu haben. Das war schon mal eindrücklich, und ja, dann die Art und Weise, also obwohl es natürlich einem Grey ähnelt in der Beschreibung, ist es doch nochmal so ein bisschen leicht anders, und ja, dann insofern, wenn man jetzt sozusagen diese Geschichte oder wenn man ihm Glauben schenkt, ist es für mich eine der besseren Erzählungen, weil sie, ja, vielleicht bin ich auch einfach dann schon biased, dass ich dieses Effektheischende oder wie auch immer das vielleicht das klassische, mainstreamigere was vielleicht eher in den USA beheimatet ist, nicht so im Vergleich nicht so eindrücklich finde wie das jetzt hier, weil es irgendwie, ja, es war auch sehr plastisch erzählt und man kann sich da sehr hineinversetzen. Es war sehr eindrücklich geschildert. Ja. Das Fazit zu der Sichtung an sich ist bei mir auch irgendwie, bleibt es offen. Also ich kann dieser Wahrnehmung an sich schon Glauben schenken, aber ich weiß natürlich dann nicht, was dazu führt, zu dieser Wahrnehmung, also was dahinter steht. Da bin ich dann wie eher auch, dass ich sage, okay, was ist da sein Blick und was ist sozusagen, wenn da jemand anders dabei gewesen wäre, was hätte die Person gesehen, wäre die auch gebannt in dem Moment oder ist das etwas, was nur in dieser Kombi eher alleine gegenüber diesem Wesen so entstanden wäre, in jedem Falle. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, also ich glaube schon.
Ein konzentriert auf ihn gemünztes Erlebnis, weil diese Hinführung dazu ist ja auch schon, das führt jetzt wieder so allgemein in dieses Territorium, was wir schon öfter gesagt haben, es sind manche Menschen eher empfänglich für solche Sachen und ja, diese ganze Vorerzählung und seine Vorerlebnisse deuten ja schon darauf hin, dass er dafür empfänglicher ist. Ja. Mir fehlt ein bisschen die Auswertung, weil er sagt schon am Anfang mit den Eltern, also oder die Reaktion, weil öfter in unseren Geschichten gibt es ja zumindest dann noch eine Auswertung mit anderen Personen, gerade wenn es am Anfang seines Lebens oder solche Sachen gab, dass hätte mich jetzt noch interessiert, wie die darauf reagieren. Und er sagt ja, das haben wir auch noch ein bisschen rausgelassen, dass er tatsächlich nochmal zurückfährt. Also nicht nur wahrscheinlich, weil es einfach ein beliebter Ort, Urlaubsort ist für die Familie, aber wahrscheinlich auch so aus Neugier. Und er beschreibt dort auch, dass er dann auch wieder so ein komisches Gefühl hatte, was auch so ein bisschen, wie kann ich das übersetzen? Das ist so wie so ein Statik in der Luft oder er sagt auch hier Shift in Pressure, also irgendwie ist diese Umgebung dann doch weiterhin für ihn spürbar anders. So. Also so eine Wahrnehmung. Das spricht ja so ein bisschen, wenn ich jetzt wieder an die Orbs gehe, ne, auch in die Richtung, dass man das auch wahrnimmt, weil es ja eben ein Phänomen ist, was sich auch oder was sich mit dem Wetter verbindet oder wie auch immer mit solchen Sachen noch interagieren kann. Ja, und das mit den Kopfschmerzen spricht auf jeden Fall für mich, dass er wie auch immer in diesem Zustand war. Also, dass es so so einen Effekt hatte. Ne? Also, das wird jetzt nicht, das hat er ja schon betont, dass er dann diese Auswirkung davon hatte.
Ja, also ich finde den Fall auch ganz interessant aus verschiedenen Gründen. Einmal vielleicht einfach, weil wir in Europa sind, dann aufgrund der jetzt im Durchgang erwähnten typischen Bausteine, wie immer natürlich in irgendwo schon individueller Ausprägung, aber mit einer gewissen Möglichkeit, das zu typisieren, dann irgendwie doch. Und aber auch im Besonderen, weil es für mich so ein bisschen vielleicht die Fähigkeit hat, zu veranschaulichen, was ich irgendwann eingangs, glaube ich, oder zwischendrin erwähnt habe, dass vielleicht der Punkt der Interpretation durch uns selber wirklich nicht unzentral ist. Denn das Ganze wird jetzt geschildert im Grunde wie die Begegnung mit einem Alien im Kontext. Und immer wenn ich Alien sage, müsst ihr euch Anführungsstriche vorstellen, weil der Begriff ja irgendwie so eigentlich sehr viel drumherum Erklärung noch bedürfte. Alien im Kontext des UFO-Themas. Und wenn man nur dieses Erlebnis für sich nimmt, gibt es dafür aus meiner Sicht eigentlich fast überhaupt keinen Grund. Also, das Wesen sieht im Kern grob dem ähnlich, was wir Grey Aliens nennen, jetzt popkulturell. Aber in vielen dann eben auch nicht. Also es hat eine Maske getragen, es hat irgendwie scheinbar Fellbekleidung getragen. Es steht da einfach irgendwo in der Landschaft rum. Es hat überhaupt gar nichts Technisches dabei oder es passiert auch eigentlich nichts Technisches. Es fliegt aber auf eine Art, die überhaupt nicht erstmal an Technik denken lässt, sondern irgendwie mehr an Magie, würde ich sagen. Und irgendwie hängt es dann auch noch mit den lokalen Naturbegebenheiten wie dem Wetter scheinbar zusammen, zumindest in seiner Wahrnehmung. Und all das sind ja, würde ich jetzt, oder ich würde jetzt einfach mal so den Gedanken in den Raum stellen, all das könnte man jetzt tatsächlich erstmal auch als etwas sehen, was viel, viel mehr in vielleicht in Richtung Naturgeist oder sowas denken lassen könnte, wenn man jetzt ne, davon ausgeht, dass man für alle denkbaren Möglichkeiten irgendwie offen ist. Aber es wird geframed mit dem UFO-Thema. Einerseits aufgrund des Zusammenhangs oder der Ähnlichkeit mit diesem Foto, andererseits aufgrund seiner Vorerlebnisse mit den Träumen und Lichtern am Himmel. Weil Lichter am Himmel in unseren Köpfen gleich UFOs sind, sozusagen. Und damit meinen wir dann in unseren Köpfen natürlich oft UFOs im Sinne von technische Geräte, Raumschiffe. Das ist jedenfalls der Mainstream, die Mainstream-Assoziation damit, auch wenn sie natürlich fast falscher kaum sein könnte oder zumindest extrem einseitig ist. Man könnte diese ganze Story auch mit den Vorerlebnissen aber eben genauso gut mehr interpretieren in Richtung Kontakt mit der Spirit-Welt. Das bringe ich jetzt als Beispiel, weil das für mich so vielleicht im Zusammenhang auch gerade mit jungschen Vorstellungen so das ist, was ich vielleicht persönlich präferiere als Erklärungsansatz. Ne, aber könnte man jetzt sicherlich auch andere Schablonen finden, die auch irgendwie passen. Worauf ich nur hinaus will, ist, wir haben hier eine UFO-Geschichte, die eigentlich von ihrem Inhalt her gar nicht unbedingt eine sein müsste, wenn wir nicht schon völlig darauf konditioniert wären, inklusive der erlebenden Person, das eben in diesem Bereich zu verorten. Das finde ich daran ganz spannend. Also, und ich will damit jetzt gar nicht sagen, dass da diese Verortung jetzt falsch ist oder so. Ne? Ich will nur sagen, es ist ein Fall, der sich ganz gut eignet, einfach mal sich das ins Bewusstsein zu rufen und klarzumachen, wie viel Raum eigentlich unsere eigene unbewusste Interpretation und Einordnung in schon vorhandene gedankliche Konstrukte gegeben ist. Ich glaube, auch da passte der Ende vom Satz nicht richtig zum Anfang, aber ich glaube, man versteht mich.
Ja. Ja, ist schon auch erstaunlich, weil es ja von der Landschaft nur grobe Ähnlichkeiten gibt. Ne? Also der andere, hattest du ja am Anfang erwähnt, Bericht spielt ja eben bei Leeds im Moorgebiet. Und hier haben wir natürlich, also die einzige Gemeinsamkeit, die ich da sehe, ist sozusagen sehr karges Land im weitesten Sinne. Moor, ob man jetzt Moor technisch als karg bezeichnet, aber sozusagen einseitig und dass man da eine Figur in so einer Art Furche sieht, also im Original im Slope. Und hier ist es ja auch so, naja, steht dann an dieser Stelle da auch bei dem Fluss und es ist also nicht, ja, also Wald oder sonst wie alles Undurchsichtige spielt da jetzt keine Rolle, sondern das ist klar auszumachen sozusagen. Ja. In einem Zeitpunkt lang genug, um ein Foto zu machen und hier sogar, um da intensiv diese 45 Minuten zu verbringen.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir wieder eine Geschichte durchgespielt und damit ist es Zeit, uns mal wieder für die Aufmerksamkeit und Geduld zu bedanken. Mhm. Hoffentlich war es für euch auch ein bisschen interessant, so wie für uns. Und ja, ich sag jetzt mal optimistisch, bis bald, macht es gut und reingehauen.
Adios.